bin jetzt gerade so ein bisschen durcheinander. Aber okay, passt schon. Das kriegen wir wieder hin. Dafür haben wir ein Skript. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, die ich seit einigen Tagen auf dem Herzen habe und die ich ansprechen möchte, weil ich immer wieder selber auch erlebe, dass diese Sache einem total auf dem Weg mit Gott im Weg stehen kann. Das ist eigentlich wirklich nur eine Kleinigkeit im Verstand, aber unglaublich schwer umzusetzen, zumindest für mich und ich glaube auch für viele andere. Und auch als ich dann das Gefühl hatte, dass Jesus sagte, hey, predige über diese Bibelstelle, dachte ich, oh nee, 2 Minuten fertig. So, also das ist so was Einfaches im Kopf. Aber ich habe festgestellt, dass das unglaublich herausfordernd sein kann und dass es echt nicht leicht ist, wirklich zu gehen. Dass es ein Thema ist, was wirklich nicht leicht ist zu gehen. Man sagt ja dem westlichen Menschen nach, also da gehören wir ja auch zu, aber so der Europäer, der Amerikaner, also man sagt dem westlichen Menschen nach, dass er doch ein logisch denkender Mensch ist. Ein verstandenes Mensch. Und das ist, glaube ich, geprägt von der griechischen Denke, von der Logik. Das hat man ja seit der Antike gelernt, dieses griechisch-logisch-analytische Denken. Und das prägt ja, glaube ich, auch unseren Alltag. Das prägt die meisten Arbeiten. Das ist einfach, das hat man von Kindheit auf an gelernt, so zu denken, so nachzudenken, so analytisch zu sein. Und ich glaube, dass der westliche Mensch, also alle dieser westlichen Menschen vom Deutschen noch etwas Besonderes in diesem Bereich halten. Die glauben, dass die Deutschen eine besondere Klasse Mensch ist, was Logik und geradeausdenken und so sind. Und die Spanier zum Beispiel, die nennen uns Casta Quadrada, die Quadratschädel. Einfach weil der Deutsche nur geradeausdenken kann. Der Deutsche ist so die Mutter aller logisch Denkenden. Wir sind ja auch das Land der Dichter und Denker. So, das sagt man ja so weltweit. Ich glaube, viele Menschen, die was von ihrem Verstand halten, die glauben, dass es ein unglaubliches Verstand, ein unglaublich mächtiges Werkzeug, eine Waffe ist, dass Verstand immer siegen wird. Ich glaube auch, dass viele Leute sich überlegen fühlen und denken, die keinen Verstand haben, sind Höhlenmenschen, sind irgendwelche Buschleute oder so. Aber gelegentlich stelle ich fest, dass Verstand in der Praxis auch echt mal ein Nachteil sein kann. Mir ist aufgefallen, oder ich habe mir die Frage gestellt, warum ist in Deutschland Evangelisation, also Menschen zu Jesus hinbringen, eigentlich so schwer? Warum fällt das in Deutschland so schwer? Und ich glaube, es liegt daran, zum großen Teil, dass Gott nicht beweisbar ist. Dass Gott nichts ist, was man in eine Vitrine stellen kann und sagen kann, siehst du Gott. Bei Afrikanern zum Beispiel ist das weitaus einfacher. Der Afrikaner wächst auf in dem Glauben, dass es Götter gibt. Prinzipiell. Wenn irgendwas nicht verständlich ist, wenn er irgendwas nicht begreift, dann muss es irgendwas Göttliches sein. Mal sind die Götter böse, dann gibt es Regen oder keinen und die Ernte geht ein. Oder ganz starken Regen und alles schwemmt weg. Mal sind die Götter lieb, dann hat man wieder ein bisschen Ernte und alles ist wunderbar. Dann waren die Götter super lieb, weil man Nachwuchs kriegt, der einem irgendwie das Alter versorgt. Und wenn man keinen Nachwuchs kriegt, dann waren die Götter halt wieder böse auf einen. Das hat man so gelernt. Wenn jemand krank ist, war es vom Gott und man hat ja auch so für jeden seinen Gott. Und dann kommt da so ein Reinhard Bonke oder was weiß ich was hin und sagt, hör mal, ich habe da einen Gott, den einzig wahren. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist über allen Göttern und alles andere ist Furz dagegen. Es gibt nur diesen Gott. Sagt die verschlechtlich einfach Afrikaner, interessante These, gucke ich mir mal an, weil vielleicht hat der Gott ja mehr drauf als mein Gott. Da können die auch ohne Probleme umswitchen. Und dann werden da vielleicht noch Leute heil, Kranke werden gesund, Blinde werden sehend, Tote stehen auf, was weiß ich, was ist in solchen Gottesdiensten passieren. Und dann ist ganz klar, der heilt, der nicht. Also ist das ein besserer Gott, ne? Echt, so ist es. So ist es. Es fällt den Leuten leichter, weil sie an Dinge, die sie mit dem Verstand nicht greifen können, gewöhnt sind. Der Deutsche hat damit eher ein Problem. Wenn ich dann in Moers auf dem Jazzfestival mit Nichtchristen rede, dann wird es so nach 2 Minuten, kommt man dann auf so Themen wie, ja, aber wie kann es denn einen Gott geben, der allmächtig ist, wenn so viel Leid auf der Welt, und ja, und die Evolutionstheorie, und was gibt's da noch alles für Dinge, über die man diskutieren kann und wo man diskutiert und diskutiert, und man aus Höflichkeit redet man dann ja stundenlang mit diesen besoffenen Menschen da, die aber Hobbyphilosophen sind und das gerade im Suff besonders gerne irgendwie ausleben, und man weiß schon nach 5 Minuten, es hat keinen Wert, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts, weil Gott ist nicht begreifbar. Gott ist nicht beweisbar. Ich kann keinen Syllogismus hinlegen. Aus dem folgt das, das und das und das und das, und deshalb gibt es Gott. Punkt. Das geht nicht. Und deshalb fällt es Deutschen, glaube ich, unglaublich schwer, aufgrund ihres Verstandes an etwas Übernatürliches zu denken. Dumm gelaufen. Schlecht konditioniert von der Vergangenheit. Jesus stand, glaube ich, oft auch vor dem gleichen Problem. Es kamen Leute zu ihm hin, die hatten Vertrauen, die hatten vielleicht auch nichts zu verlieren. Die waren vielleicht blind, die waren vielleicht krank, die waren in totaler Armut, die hatten nichts. Und die hatten, irgendwann haben sie mit dem Verstand begriffen, ich kann dir nichts mehr tun. Aber dann hören sie von jemandem, der, wo solche abgefahrenen Dinge passiert, und das ist ein letzter Strohhalm. Und da ist dann der Verstand ausgeschaltet, und da geht man hin und, hey, man vertraut dem einfach, weil es gibt keine andere Chance und es passiert was. Jesus kann wirken. Aber dann gibt es halt auch andere Leute, zum Beispiel in seiner Heimat. In Nazareth kommt Jesus hin und will da auch prophezeien und will da predigen und will da Wunder tun. Und die Leute sagen, ja, aber warte mal, das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Der immer draußen auf der Straße gespielt hat, der immer mit seinem Fahrrad Beulen in die Autos der anderen gemacht hat, das kann doch nicht der Gesalbte Gottes sein, das kann doch nicht der Messias sein, das ist doch der Sohn vom Schreiner. Und Jesus sagt selber, ey, ich kann hier nichts tun aufgrund des Unglaubens. Weil der Verstand es nicht bei den Leuten zugelassen hat, dass der, den sie als den Schreiner haben aufwachsen, als Schreiners Sohn aufwachsen gesehen haben, dass der Gesandte Gottes ist. Und genauso war es, glaube ich, auch bei den Pharisäern. Die Pharisäer waren Schriftgelehrte und sie warteten sehnsüchtig darauf, dass der Messias, der Gesandte Gottes, kommt. Aber sie hatten ein ganz klares Bild, wie er sein sollte. Sie hatten die Schrift ausgelegt und sie waren jahrhundertelang geprägt worden, wie dieser Messias zu erscheinen hat und wie es sein soll und so weiter. Und als dann der Jesus vollkommen anders auftrat, sprengte es ihren Verstand. Sie waren nicht in der Lage, das irgendwie logisch übereinzubringen. Und deshalb konnten sie ihm einfach nicht glauben. Deshalb dachten sie, er wäre ein Irrlehrer. Damals stand den Leuten oft der Verstand im Weg. Und sogar den Jüngern passierte das, dass der Verstand im Weg stand. Zum Beispiel, als die Speisung der 5000, diese Stelle, die beschrieben ist, wo Jesus ein Wunder tut, als das war, da war vorher ein ganzer Tag, wo Jesus predigte und heilte alle Kranken. Wunder über Wunder. Jeder, der hinkam und irgendeine Krankheit, irgendein Gebrechen hatte, wurde heil. Und die Jünger dabei. Wahrscheinlich waren das die immer dahinter standen, wenn er für die gebetet hat, als die umfielen oder was weiß ich was, die dann irgendwie die Krücken weggeschmissen haben, weil der brauchte die ja nicht mehr oder so. Die haben es live miterlebt. Und dann wird's Abend und dann heißt es, ja, also wir haben jetzt hier genau 2 Fische und 5 Brote. Wir haben hier 5000 Männer, sprich 10.000 Leute insgesamt mit Frauen und Kindern. Jetzt wird's eng. Das passt nicht. Lass die nach Hause gehen, Jesus. Lass sie sich was zu essen holen, die verhungern ja hier. Und da sagt Jesus, wieso? Gebt ihnen doch zu essen. Und sie haben den ganzen Tag Wunder gesehen, Übernatürliches. Aber als sie dann das Häufchen Essen sahen und diese Riesenmenge Menschen, da hat der Verstand sofort gemacht, Klick, das kann nicht gehen. Essen, viele Menschen, das passt nicht. Und deshalb konnte da nichts passieren. Also hat Jesus es selbst getan und hat da wieder ein Wunder vollbracht und hat das Essen vermehrt und jeder wurde satt. Ich finde das total abgefahren, selbst bei den Jüngern. Und es gibt eine Stelle in Markus 10, ab Vers 13, da ist auch wieder so der Kopf der Jünger, der Kopf bei den Jüngern im Weg. In so einer Predigtorgie von Jesus, da heißt es dann, da brachte man Kinder zu ihm, damit er die Hände auf sie legte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Ich kann mir das richtig vorstellen. So, hey, nervt Jesus nicht. Merkt ihr nicht, der hat was anderes zu tun. Der muss predigen, es sind viele Kranke und so. Die Kinder sind jetzt unwichtig. Stört ihr nicht damit? Oder er hat schon genug gepredigt. Boah, nervt den Messias, den Meister nicht mit den Kindern. Also sie wiesen sie ja, steht da schroff ab. Und Jesus sah das und er wurde unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus und seine Vergleiche. Auf den ersten Blick denkt man sich im Zusammenhang, wo ist da irgendwie der Zusammenhang? Kinder und Reich Gottes, wie passt das überein? Und wie kommt er jetzt darauf, genau gerade jetzt das zu sagen? Das war also mein erster Gedanke. Der zweite Blick ist, ja eigentlich ist total klar. Jeder kann sich so ein Kind vorstellen, werdet wie die Kinder. Und man hat so ein Bild im Kopf, so wie die Kinder werden, passt schon. Und man kann damit was anfangen, das macht was im Herzen und man weiß, ja, das wird sein. Aber dann habe ich angefangen, und deshalb war auch der Grund, warum ich sagte so, da kann man nicht drüber predigen, werdet wie die Kinder, zack, Punkt, Ende, reicht, wollt ein bisschen Gebet, fertig. Aber als ich dann versucht habe, das Ganze in Worte zu fassen, als ich dann versucht habe, mir das mal aufzudröseln, was heißt eigentlich, wie die Kinder sein, da merkte ich, dass das gar nicht so einfach ist. Mein erster Gedanke war, ey, ist doch logisch. Aber werdet wie die Kinder. Ein Kind ist klein, hilflos, unbeholfen, fliegt ständig aufs Maul, vermackelt sich die Knie. Ein Kind kann nerven. Ein Kind kann sich, wälzt sich auf den Boden und schreit und brüllt, wenn es an der Supermarktkasse nicht die Süßigkeit kriegt. Ein Kind, kackt sich zeitweise sogar in die Hose. Ein Kind braucht seine Eltern. Ein Kind ist irgendwie, jetzt mal de facto, bitte? Amen, Punkt, jetzt gehen wir nach Hause, danke. Nein, aber wenn man sich wirklich mal so ein Kind, wirklich mal, was ist ein Kind, vorstellt, dann merkt man, dass er ganz viele von diesen Sachen nicht gemeint haben kann. Was meint er also genau in diesem Zusammenhang mit dem Reich Gottes und da hineinzukommen? Ich habe festgestellt, das ist ein total schwammiges Bild. Also zumindest für mich. Vielleicht war es zu der damaligen Zeit vollkommen klar, aber für mich ist es ein absolut schwammiges Bild. Es ist zu groß, es ist zu tief. Werdet wie die Kinder, ist so unglaublich, hat so viel Tiefe drin, dass man da lange, lange drüber nachdenken kann und es immer noch nicht voll gegriffen hat. Und ich habe mal drüber nachgedacht, was bedeutet das? Ein Kind ist unbefangen. Ein Kind ist unverkopft. Ein Kind ist nicht prinzipiell immer misstrauisch, sondern wenn ihm was gefällt, dann will es das haben, dann nimmt es sich das. Ein Kind wägt nicht immer prinzipiell für und wider ab, stellt keine Kosten-Nutzen-Rechnungen auf, überlegt sich nicht, was könnte das für Konsequenzen haben, wenn ich das tue. Es gefällt ihm, es nimmt sich's. Ein Kind vertraut. Ein Kind vertraut seinen Eltern. Und wenn das der Fall ist, dann ist zum Beispiel Papas Wort ist Naturgesetz. Da kann jeder andere ankommen und sagen, also wenn der Wolfgang sagt, das und das ist grün, dann ist das grün. Und dann kann der Nächste ankommen und sagen, das ist gar nicht grün, das ist irgendwie türkis. Nein, das ist grün. Weil das hat der Wolfgang gesagt. Punkt. Ist es so? Nee, scheiße. Ich versuche. Nein, aber ey, bei mir war das so. Natürlich kommt man dann irgendwann in die Diskussionsphase rein und wenn man dann in die Pubertät reinkommt, da wird's dann ganz schwierig. Da ist nämlich alles dann irgendwie negatives Gesetz oder so. Aber als Kind selber gibt man halt auch Kontrolle ab und da sieht man doch, wenn ein Kind immer zu der, wenn es ängstlich ist, sofort zur Mutter hinkommt und sich am Bein festhält oder so. Da fühlt man sich wohl, da ist es sicher, da fühlt es sich geborgen. Also nimmt es sich diese Geborgenheit. Und ich glaube, bei einem Kind bis zu einem gewissen Alter muss auch nicht immer alles begründbar sein. Und wenn es dann begründet werden muss, dann liegt das daran, weil schon diese Erziehung zum logischen Denken langsam anschlägt. Das sind jetzt nur einige Merkmale von diesem großen Bild. Aber mir ist das richtig klar geworden bei der Evangelisation. Wieder bei diesem sich bekehren, zum Jesus kommen. Um errettet zu werden, muss man einmal in seinem Leben seinen Verstand ausschalten. Einmal in seinem Leben muss man bereit sein zu sagen, ich scheiß drauf, was mir mein Verstand sagt. Es ist mir egal, ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht packen, aber ich gebe trotzdem Vertrauen rein. Es klingt unlogisch, wann? Wo ist das genauso? Bei was? Heiraten, ja. Okay. Wie war das? Es gibt zwei Phasen im Leben eines Mannes, wo er seine Frau nicht versteht. Vor der Hochzeit und nach der Hochzeit. Wie war das? Nein, okay. Ha, endlich, das wollte ich immer schon mal hören. Einmal muss man seinen Verstand ausstellen und sagen, hey, ich vertraue. Blind. Obwohl ich es nicht begründen kann, obwohl ich es nicht begreifen kann. Sonst wird man kein Christ. Weil alle Leute, die man fragt, die Christen sind, die mit Jesus gehen, sagen, hey, ich habe für mich einen Beweis, dass es Gott gibt. Da und da hat er in mein Leben gesprochen, da und da hat er gewirkt, da und da hat er mich berührt. Und für mich ist das ein Beweis. Aber wenn man es als Nichtglauben, das sich anhört, merkt man, das ist eigentlich nur rein subjektiv. Man muss, um Gott zu erleben, einmal einen Vertrauensvorschuss geben und einmal seinen Verstand ausschalten. Sonst klappt das nicht. Und ein Kind hat damit für gewöhnlich weniger ein Problem als ein typisch deutscher, logisch denkender Erwachsener. Es fällt ihm schwer, weil er ja gelernt hat, weil er dressiert wurde, dass der Verstand die mächtigste Waffe ist. Und das dann auszuschalten, nachdem man das 20, 30, 40 Jahre lang immer wieder trainiert hat, ist echt schwer für den Deutschen. Wenn wir ins Reich Gottes reingehen, dann heißt das nicht nur, dass wir errettet sind. Dann bedeutet das nicht nur Leben nach dem ewigen Tod, sondern da ist noch viel, viel mehr in dieser Bibelstelle dran. Ich vergleiche das mit einem Bild. Stellt euch vor, ihr kommt mit einem Schiff in ein fremdes Land. Da ist jetzt ein Anlegesteg, das Schiff legt dran an, ihr steigt vom Schiff, kommt direkt ans Ufer und ihr seid in dem Land, in dem Königreich oder ihr seid einfach angekommen. Punkt. Aber wenn ihr jetzt euch umguckt, dann seht ihr auf der Rückseite Schiff und Meer und vorne einfach nur Ufer. Mehr nicht. Und ihr seid zwar in dem Land, aber eigentlich noch nicht. Ihr steht gerade so auf dem ersten Meter. Wenn man dann aber mal eine Tagesreise reinmacht in das Land und sich vielleicht auf einer freien Plane noch auf einen Hügel stellt und kann sich, egal wohin man sich dreht, man sieht bis zum Horizont nur das Land, dann ist man auf einer viel tieferen Ebene in diesem Land, in diesem Reich. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Es ist, obwohl die Vollendung erst im Himmel passieren wird, ist es heute schon möglich, viel tiefer ins Reich Gottes reinzukommen, als wir uns das vorstellen können. Reich Gottes bedeutet ja Herrschaftsbereich Gottes. Das ist der Ort, an dem sein Wille geschieht. Das ist der Ort, wo er regiert. Und das ist der Ort, wo sein Regieren auch sichtbar wird. Das ist Reich Gottes. Und die geistliche Welt, die gehört dazu. Und irgendwann bricht die rein. Und dann passieren auch Manifestationen, dass man wirklich sagt, hier wird wirklich Reich Gottes sichtbar. Jesus hat gesagt über sich, wenn ich aber Dämonen durch den Heiligen Geist, oder an anderer Stelle sagt, durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus sagt, wenn er jetzt hier heilt, Tote auferstehen lässt, Wunder tut, durch den Heiligen Geist, dann ist hier schon Reich Gottes. Dann merkt man, Jesus ist das Reich Gottes in Praxis. Jesus, ja, das Königreich tritt durch Jesus Christus in Erscheinung. Es kommt hier rein in diese echte Welt, in die, nicht echte Welt, in die sichtbare Welt. Und wo Reich Gottes ist, da passiert Gottes Wille. Und wir als seine Kinder, wenn wir werden wie die Kinder, können in dieses Reich Gottes reinkommen. Und wir stehen echt bestimmt noch, jeder von uns, an der Küste und kann noch viel tiefer rein in dieses Land, kann noch viel mehr entdecken von diesem Land. Da sind noch viel mehr Schätze. Guckt euch an, was bei Jesus gelaufen ist. Er war die lebendig gewordene Manifestation des Heiligen, des Reich Gottes. Da ist echt noch viel mehr möglich. Aber, und das ist total schade, direkt nach unserer Bekehrung macht das in unserem Hirn wieder Klick. Der Verstand schaltet sich wieder ein. Man hat das einmal geschafft, man merkt, man ist mit Gott am Start, man spürt, da ist eine Verbindung, und dann fängt der typische Deutsche wieder an, Leben mit Gott aber wieder verkopft. Und dann kommen so Fragen, wie kann ich besserer Christ sein? Wie kann ich ein treuerer Nachfolger sein? Was muss ich tun, um Gott noch mehr zu gefallen? Wie kann ich besser meine stille Zeit vollbringen? Es gibt Leute, die besuchen zig Seminare, wie man am besten stille Zeit macht. Und Jesus wünscht sich einfach nur, hey, lehn dich zurück und häng mit mir ab und hab Zeit mit mir. Aber man kann ja vielleicht noch besser und effektiver beten. Wie kann ich da eine Struktur reinbringen, dass ich noch effektiver Christ sein kann? Wie kann ich noch meinen Dienst besser gestalten? Wie kann ich noch mehr Frucht bringen? Kopf, Kopf, Kopf. Merkt ihr das? Ich. Wie kann ich? Und es ist eigentlich nur eine reine Krampfsache. Es ist Dienen und Leben aus der eigenen Kraft raus. Und das hat keinen Wert. Bei mir ist das sogar so weit gegangen, dass ich selbst im Lobpreis, in der Anbetung, da wo man einfach vor Gott steht, dass ich da gekrampft habe. Dass ich es da versucht habe mit Verstand. Ich war auf dem Willow Freak, das ist ja so ein Jesus Freaks Treffen, wo dann irgendwie auch Lobpreis mal stattfand vor einiger Zeit, und ich hatte echt tolle Zeiten in der Gegenwart Gottes, aber kennt ihr das, dass man manchmal so betet und man betet bis zur Decke und nicht weiter. Manchmal ist der Himmel offen, aber manchmal spürt man wirklich, man betet nur bis zur Decke. Und da war es auch so. Und dann war Lobpreiszeit und ich merkte, dass alle Leute echt so schön in die Gegenwart Gottes kamen und einfach gute Zeit mit ihm waren. Und ich stand da und dachte mir, das klappt irgendwie nicht. Ich spüre den Herrn nicht. Was kann ich tun? Und dann habe ich noch mehr gepriesen und noch mehr überlegt, was kann ich ihm alles Tolles sagen und wie kann ich noch besser singen und machen und tun. Vielleicht noch hinknien oder legen oder weiß ich nicht was. Und ich habe total gekrampft. Und es ist nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wonach bestimmt, weil Cookie-Lobpreis dauert ja immer länger, bestimmt so 2 Stunden, habe ich dann gesagt, ey Gott, Jesus, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht, die Distanz, die ich zwischen dir und mir spüre, zu überwinden. Es geht nicht, es klappt nicht. Vergiss es, entweder du machst es oder wir lassen das für heute. Und in dem Moment war es ganz entspannt. Und in dem Moment hat es auch echt Spaß gemacht zu singen. Und in dem Moment habe ich auch richtig gemerkt, wie Gott kommen konnte, wie Jesus kommen konnte. Einfach, weil ich mich aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, ich schaff's mit dem Verstand nicht. Entweder du machst es oder keiner. Und es hat echt geklappt und es war total geil. Das war richtig, richtig gut. Am Anfang war bei mir sowieso alles viel einfacher. Also da war mir alles egal. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich war verliebt in Jesus und habe auch viel Mist gemacht. Und ich glaube, meine ersten Predigten waren auch theologisch nicht so astrein. Aber naja gut, der Herr hat viel Gnade. Wenn nicht, kriege ich Lack, ist mir egal. Aber es war einfach mit dem Kopf durch die Wand für den Herrn. Scheißegal auf die Konsequenzen, es war mir alles egal. Heutzutage, da denkt man ja unglaublich viel. Da denkt man wieder so viel. Aber früher war das egal. Dann kam irgendwie die Annika an und sagte, kannst du mal für mich beten? Und dann, heutzutage denkt man sich, ist jetzt hier der richtige Rahmen? Sollen wir uns was ruhige Ort suchen? Und wie kann ich am besten für sie beten? Und frage ich noch, möchtest du, dass ich die Hand auflege? Damals war es einfach so, was, du willst gebeten? Zack, Hand drauf! Und dann plötzlich kam der Geist und die fiel direkt den ganzen Treppenabsatz runter. Rassel, rassel, rassel. Und ich habe sofort losgelacht, weil das so krass war. Und hier ist nichts passiert. Da war mir das aber egal. Scheißegal. Hand drauf und fertig ist die Sache. Ja, genau. Früher, heutzutage muss man vorher anmelden, genau. Aber früher war mir das egal. Irgendwie, und dann wollte da einer Befreiungsdienst. Befreiungsdienst, ja, habe ich von gehört. Ja, sollen wir ja machen. Und dann haben wir losgebetet und der Herr hat Gnade geschenkt. Halleluja. Heute denkt man sich dann, oh, Befreiungsdienst, das ist so gefährlich. Das müssen Profis machen und der richtige Rahmen. Will der vielleicht überhaupt frei werden? Vielleicht ist irgendwas in ihm drin, was es noch nicht möchte und so. Damals war mir das, das war mir so scheißegal. Aber heute fällt es mir unglaublich schwer, selbst für mich einfach zu nehmen, einfach zu empfangen, weil der Kopf so dermaßen Überhand hat, auch in meinem Christsein. Ich glaube, ich bin echt ein Kopfmensch. Obwohl ich auch echt emotional bin. Und je mehr ich mit dem Herrn unterwegs gehe, desto mehr bin ich so ein Herzen-, Bauch- und Arschmensch als eigentlich ein Kopfmensch. Aber es ist echt noch so richtig tief in mir drin. Und ich weiß nicht, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, bist du vielleicht auch so ein Verstandesmensch? Bist du vielleicht auch so ein bisschen so einfach ein Kopfmensch? Kennst du das vielleicht auch? Wir versuchen so oft mit dem Verstand, mit dem Hirn über Dinge zu brüten. Und bitte versteh mich in dem Zusammenhang nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, nachzudenken. Es ist gut zu prüfen. Wir sollen alles prüfen, das Gute behalten. Es ist gut, Sachen zu hinterdenken, zu hinterfragen. Es ist gut, im richtigen Moment nicht blind zu folgen, sondern wirklich, ja, den Verstand erst denken, dann loslegen. So, das ist eigentlich normalerweise auch gut. Und ich will da nichts gegen sagen. Ich möchte nicht, dass er einfach blind drauf lostapert. Ganz klar. Aber ich denke mir halt einfach, zu wem spreche ich? Ich spreche nicht irgendwie zu irgendwie einem Hirnlosen oder einem Hypercharismatiker oder einem hirnlosen Hypercharismatiker. Da würde ich das wahrscheinlich nicht so sagen. Die Leute, die sowieso drauf losstürmen, so wie die alten Korinther damals, da würde ich sagen, hey Leute, nein, nein, erstmal Verstand einschalten, nein, nein. Aber ich spreche doch zu den Dichten und Denkern. Ich spreche doch zu den verkopften Deutschen. Ich spreche doch zu Quadratschädeln. Und alle, die das nicht sind, die können jetzt gerne irgendwie abschalten und ich predige euch dann hinterher, wie man dann doch ein bisschen disziplinierter wird oder so. Ich glaube, wir fallen als Deutsche meistens eher auf der Seite vom Pferd, dass uns der Verstand im Weg steht und nicht andersrum. Und Gott sagt, eine ganz bekannte Stelle, Jesaja 55, 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das Reich Gottes und seine Manifestationen und Gott, das wird immer unser Verstand sprengen. Das können wir nicht begreifen. Das ist zu viel für unsere Logik. Das kann man nicht verstehen. Seinen Willen kann man auch nicht immer verstehen, weil man nicht den Gesamtüberblick hat. Man sieht nicht das Gleiche, was Gott sieht. Und wenn es klar ist, dass Gott geredet hat, in seinem Wort zum Beispiel, was immer stimmt, dann brauchen wir, wenn wir das verstanden haben, nicht noch drüber nachdenken und kopfen und machen und tun. Rainer Bonke hat mal gesagt, da muss man sehr viel Theologie studiert haben, damit man das falsch versteht. So ist es ja oft. Man brütet und denkt und macht und tut und irgendwie macht man es kaputt und man wird es nie hinkriegen. Und es ist, wenn wir wissen, dass es der Gottes Wort ist, dann ist es gut, auch einfach mal den Verstand auszuschalten, die Birne auszumachen und loszugehen. Nicht denken, sondern machen. Nicht brüten, sondern wüten. Nicht sinnieren, sondern reagieren. Das ist wichtig. Und ich habe da einen Merksatz mir überlegt. Und zwar, wer brütet und grübelt stets wie Hulle, verpasst auf Segen volle Pulle. Merkt euch das. Es ist echt so. Einfach mal wie ein Kind blind drauf los. Werdet wie die Kinder. Ihr habt alle, wenn ihr mit dem Herrn unterwegs seid, bewiesen, dass ihr es mindestens einmal geschafft habt, im richtigen Moment das Hirn auszuschalten. Und das müssen wir jetzt einfach kultivieren. Wenn Papa sagt, so und so läuft es, dann tut's einfach. Nicht drüber nachdenken, wie denn am besten. Nicht drüber nachdenken, wie schaffe ich es ihm am besten zu gefallen, sondern einfach drauf los, mach es. Und wie ein Kind sein. Wenn der Vater sagt, das und das gebe ich dir und es gefällt dir, dann nimm es dir einfach. Denk nicht drüber nach, wie du es nimmst. Nimm es dir einfach. Oh, die ersten gehen. Halleluja jetzt. Er holt schon den Knüppel. Bei Gott sind wir sicher. Wir können ihm vertrauen. Es kann entspannt sein. Ich glaube, Jesus wünscht sich sehr oft, dass wir einfach mal entspannt sind. Dass wir mal nicht rumkrampfen, sondern dass wir einfach mal entspannt sind wie die Kinder. Weil das ist eine Stärke von Kindern. Die können ganz entspannt einfach mal auch rumalbern, hat mir da ein Vater meines Vertrauens gesagt. Es ist, seid mal entspannt. wie die Kinder. Lasst euch mal fallen wie die Kinder. Seid auch mal unverkopft. Werdet wie die Kinder. Und ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, da hinzukommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht jeder Deutsche schaffen wird, jemals wirklich da reinzukommen. Es ist wirklich schwierig. Ich erlebe das von mir selber. Wir sind einfach ein Leben lang geprägt davon. Und ich kenne das. Aber es ist möglich, da reinzukommen. Und der Weg dahin ist, dass wir bereit sind, Gott zu vertrauen. Als allererstes. Dass wir die Dinge, die er als Gesetz gesagt hat, die einfach stehen, dass wir die auch aussprechen, dass wir die proklamieren, dass wir sagen, so ist es, das ist Gesetz und ich vertraue meinem Vater. Das stimmt. Und egal, was ich sehe, und wenn dann der Verstand kommt und möchte das klein machen, dass man dann auch mal sagt, nein, Verstand, schweig. So, der Verstand hat zu schweigen, das kannst du in Jesu Namen echt deinem Verstand auch mal sagen und deiner Seele auch mal sagen, nein, 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 ich glaube dem Herrn. Tu das. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir darum beten, dass Gott da Veränderung schenkt. Das ist natürlich super, super wichtig, weil ich kann euch keine 15 Schritte zur Kindschaft irgendwie nennen. Das heißt, das müsst ihr irgendwie auf den Weg selber mit dem Heiligen Geist bringen. Er bringt uns in die Erkenntnis, er bringt uns in die Wahrheit. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt, sich zu entspannen, habe ich gesagt. Meine größten Schritte waren die, als ich gemerkt habe, also in dem Bereich, als ich gemerkt habe, was Gott schon alles getan hat. Was am Kreuz schon alles für uns bereitgelegt wurde. Dass es nicht nur um das ewige Leben geht, sondern noch viel mehr bereit lag. Und das macht entspannt. Das macht entspannt. Und dann ist es gut, einfach mal auch blind drauf loszulaufen. Blind einfach mal Gott zu folgen. Man muss nicht alles verstehen, bevor man es tut. Man kann es auch mal so tun. Und wenn es schief läuft, dann ist es ganz wichtig, dass man dann nicht sofort wieder anfängt zu zweifeln. Oh, das mit dem Heilungsgebet hat jetzt nicht geklappt. Das lag bestimmt daran, weil und so weiter und so fort. Dann macht der Verstand wieder seine 1000 Schleifen. Nein, stopp, weg. Ich probiere es nächstes Mal nochmal neu. Amen, Halleluja. Ey, wir stehen alle an einer Küste und es ist ein riesengroßes Land. Und es ist wert, so einen Weg einzuschlagen. Es ist wert, mal darüber nachzudenken, und da möchte ich euch Mut zu machen, mal darüber nachzudenken, wo steht mir mein Verstand im Weg? Da mal darüber zu beten, sich mal von Gott sagen zu lassen, wo ist so meine Sache, wo immer der Verstand losrattert und er es eigentlich gar nicht tun sollte? Wo kommen die bösen Gedanken? Es ist wunderschön, es lohnt sich. Und ich möchte euch ein Bewusstsein schaffen, dass der Verstand nicht immer nur prinzipiell gut ist, sondern dass diese griechische Denkweise uns echt auch oftmals voll im Weg stehen kann. Und ich möchte euch Mut machen, euch echt auch mal fallen zu lassen. Einfach mal entspannt zu sein. Ja. Amen. Jesus, du weißt, wie die Deutschen denken. Du weißt, wie wir denken. Du weißt, für wen diese Predigt war und für wen nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du das jedem Einzelnen auch sagst. Jesus, wir brauchen deinen Heiligen Geist, um in die Wahrheit reinzukommen. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns den, ja, auch zeigt, wann es gut ist, mal das Hirn auszuschalten. Jesus, das ist so schwer für uns, den Verstand wegzuschalten. Es ist so schwer für uns, Kinder zu sein und einfach frei drauf loszurennen. Jesus, es ist, also zumindest für mich, aber ich glaube für viele andere hier auch. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns da reinbringst, dass du uns das zeigst, dass du uns das lehrst, in kleinen Dingen, aber auch in großen Dingen, einfach zu nehmen wie ein Kind, einfach zu sein wie ein Kind, weil wir wollen in das Reich Gottes reinkommen. Und zwar in seiner ganzen Fülle.